Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 136. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh. Gerichtet an die Gläubigen heißt es dort:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Sprecht: Wir glauben an den einen einzigen Gott und an das, was uns hinabgesandt wurde von ihm und an das, was Abraham, Ismael, Isaak und Jakob und den Propheten aus seiner Nachkommenschaft hinabgesandt ward. Und hinabgesandt ward Moses, Jesus und den anderen Propheten. Hinsichtlich ihrer göttlichen Prophetschaft machen wir keinen Unterschied zwischen ihnen und sind Gottes Wort und Weisungen ergeben.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 4. Juli 2022, gleich dem 13. Tier 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Leichtes Transportflugzeug Simurgh, eine Veränderung im Bereich Lufttransport der Armee. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister: USA haben bei Doha-Gesprächen keine Initiativen angeboten. Radi Bobadi: USA nicht qualifiziert, über Menschenrechte zu sprechen, müssen sich für Verletzungen verantworten. Deutsche Journalisten droht Haft wegen Berichterstattung über ukrainische Verbrechen im Donbass. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister: USA haben bei Doha-Gesprächen keine Initiativen angeboten. Die USA hätten laut dem iranischen Außenminister während der Verhandlungen in der katarischen Hauptstadt Doha über die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 keine Initiativen angeboten. Hossein Amir Abdollahian sagte, Iran wolle ernsthaft eine gute und dauerhafte Einigung über das Abkommen erzielen, das offiziell als JCPOA bezeichnet wird. Er machte die Bemerkungen in einem Telefongespräch mit seiner französischen Amtskollegin Catherine Colonna am Sonntagabend. Wir meinen es ernst und ehrlich, eine gute und dauerhafte Einigung zu erzielen. Wir haben in den Verhandlungen stets unsere positiven Vorschläge unterbreitet. Wir glauben, dass die Wiederholung früherer Positionen politische Initiativen nicht ersetzen sollte. So der führende iranische Diplomat. Dennoch bezeichnete er die Gespräche als positiv. Unsere Einschätzung der jüngsten Gespräche in Doha ist positiv, aber wir müssen sehen, wie die amerikanische Seite die diplomatische Chance nutzen wird. Amir Abdollahian bekräftigte auch, dass der Weg zur Diplomatie noch offen sei. Er stellte fest, dass der Islamischen Republik immer alle seine internationalen Verpflichtungen eingehalten habe und betonte, Teheran erwarte, dass die anderen Seite dasselbe tun. Colonna ihrerseits betonte, dass die sich bietende Gelegenheit zum Dialog genutzt werden sollte, um eine für alle Seiten zufriedenstellende Einigung zu erzielen. Wir glauben, dass das Fenster für die Diplomatie noch offen ist und wir es bestmöglich nutzen müssen, um ein Abkommen abzuschließen. Eine Einigung ist besser als gar keine Einigung, sagte die französische Außenministerin. Die Doha-Gespräche fanden nur wenige Tage nach dem Besuch des Außenpolitikchefs der Europäischen Union, Josep Borrell, in Teheran statt, um die Sackgasse zu durchbrechen. Radi Bobadi: USA nicht qualifiziert, über Menschenrechte zu sprechen, müssen sich für Verletzungen verantworten. Die Vereinigten Staaten seien laut einem hochrangigen iranischen Rechtsbeamten nicht in der Position, über die Frage der Menschenrechte zu sprechen, angesichts ihrer weitreichenden Verletzungen auf der internationalen Bühne. Die Vereinigten Staaten sind auf keinen Fall qualifiziert, über die Frage der Menschenrechte zu sprechen, sagte Qasem Radibabadi, der Sekretär des Hohen Rates für Menschenrechte in Iran, am Sonntag. Der Politiker machte diese Bemerkungen am Rande der 4. internationalen Konferenz über die amerikanischen Menschenrechte aus der Perspektive des Oberhaupts der Islamischen Revolution, Ayatollah Khamenei. Diese Regierung, die US-Regierung, sollte gegenüber den unterdrückten Völkern, die durch Terrorismus, Sanktionen, Aggression und Besatzung ihr Leben verloren haben, Rede und Antwort stehen, fügte Radibabadi hinzu. Er führte das Beispiel der Menschen im Jemen an, wo Saudi-Arabien und seine Verbündeten einen von den USA unterstützten Krieg führen. Den Jemeniten werde aufgrund der imperialistischen Gesinnung und der großen Menschenrechtsverletzungen der Invasoren und ihrer Unterstützer immer noch die grundlegendste humanitäre Hilfe verweigert, stellte er fest. Ali Boredikani, Stellvertreter für politische Angelegenheiten des iranischen Außenministeriums, sagte ebenfalls auf der Konferenz, die Menschenrechte unabhängiger Völker mit Füßen zu treten, sei ein wesentlicher Bestandteil der Außenpolitik der Vereinigten Staaten. Man kann getrost behaupten, dass es keine Nation in der heutigen Welt gibt, die nicht den bitteren Geschmack der amerikanischen Version der Menschenrechte gekostet hat, sagte er. Deutscher Journalisten droht Haft wegen Berichterstattung über ukrainische Verbrechen im Donbass. Einer unabhängigen deutschen Journalistin droht in ihrem Heimatland ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren, weil sie über Verbrechen ukrainischer Streitkräfte an Zivilisten in der östlichen Donbass-Region des vom Krieg verwüsteten Landes berichtet hat. In einem exklusiven Interview mit dem Korrespondenten von Press TV, Johnny Miller, gab Alina Lipp bekannt, dass sie Gegenstand eines Strafverfahrens der deutschen Regierung sei und ein Schreiben von Justizbehörden ihres Heimatlandes erhalten habe, in dem ihr eine 3-jährige Haftstrafe angedroht werde. Ich sagte, dass die Ukraine bereits seit 8 Jahren Zivilisten beschießt. Und ich sagte auch, dass dies ein Völkermord ist und dass die Menschen hier und im Donbass die Sonderoperation Russlands unterstützen, sagte Lipp gegenüber Press TV. Es scheint, dass dies eine kriminelle Handlung für Deutsche ist. Deshalb haben sie 1.600 Euro von meinem Bankkonto abgebucht und mich nicht einmal benachrichtigt, fügte sie hinzu. Sie bezeichnete die reflexartige Reaktion der deutschen Behörden auf ihre faire und objektive Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine als unglaublich und kritisierte die falschen Behauptungen des europäischen Landes über freie Meinungsäußerung und Medienfreiheit. Sie wollen mich für 3 Jahre ins Gefängnis stecken. Das ist unglaublich. Sie haben diesen Fall eröffnet, weil ich spreche und meine Meinung teile. Also gibt es in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr. Er interviewte auch eine unabhängige spanisch-russische Journalistin, Luis Sivaya, die sagte, auch sie sei wegen ihrer Berichterstattung über das Leiden der Menschen in der Donbass-Region durch die ukrainischen Streitkräfte schikaniert und verfolgt worden. Sivaya und Alina sind nicht die einzigen unabhängigen Journalisten, denen eine Haftstrafe droht, weil sie objektiv von der Front des Krieges berichtet haben, der nun in seinen 5. Monat geht. Alina ist eine ehemalige Politikerin der Grünen, die seit 6 Monaten in der unruhigen Donbass-Region der Ukraine lebt. Sie wurde von einigen Social-Media-Plattformen gesperrt und ihr PayPal-Konto wurde ebenfalls gesperrt. Palästina bittet internationale Gemeinschaft, Zionisten an Grabungen in Al-Aqsa-Moschee zu hindern. Das Außenministerium der palästinensischen Autonomiebehörde forderte die internationale Gemeinschaft und die US-Regierung auf, einzugreifen und Druck auf das zionistische Regime auszuüben, damit es aufhöre, unter und um die Al-Aqsa-Moschee zu graben. Das Amt für Islamische Stiftungen gab bekannt, dass die Säulen der alten Al-Aqsa-Moschee in der Nähe der Al-Aqsa-Moschee dabei seien einzustürzen. Der Rat für religiöse Stiftungen und islamische Angelegenheiten, Behörde für die Überwachung der Stiftungsverwaltung, gab am 23. Juni in einer Erklärung bekannt, dass er die gefährlichen Ausgrabungen des zionistischen Regimes in der Nähe der Al-Aqsa-Moschee mit Sorge verfolge. Laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu forderte das palästinensische Außenministerium am heutigen Montag in einer Erklärung eine sofortige internationale Intervention, um diese Ausgrabungen zu stoppen und das Besatzerregime von Al-Quds, Jerusalem, zu zwingen, die bestehende Situation an diesem islamischen Ort zu respektieren und die Befugnisse und Verantwortlichkeiten der islamischen Stiftungsverwaltung zu respektieren. Das palästinensische Außenministerium verurteilte auch die Grabungsarbeiten des zionistischen Regimes, die von den Besatzerbehörden und ihren untergeordneten Verwaltungsstrukturen unter und um die Al-Aqsa-Moschee durchgeführt wurden. Die Grabungen zielten laut dieser Erklärung auf die Hauptfundamente der Moschee mit dem Ziel, ihre Identitätsmerkmale zu ändern, um sie mit den falschen, haltlosen und zielorientierten Behauptungen der Besatzer in Einklang zu bringen. Weiter warnte diese palästinensische Behörde unter Hinweis auf die Geräusche und das Herunterfallen von Steinen von den Säulen der Moschee vor den Gefahren, die in der Al-Aqsa-Moschee und insbesondere im Bereich ihrer vorderen Gebetshalte lauerten, und wies auf die volle und direkte Verantwortung für diese Grabungen und ihre Folgen sowie für die Verhinderung der Instandhaltung der Moschee durch die Verwaltungsbehörde für islamische Stiftungen durch das zionistische Regime hin. Jemen. Wenn wir keine Einigung mit der saudischen Koalition erzielen, werden wir die Operation zur Befreiung des Jemen wieder aufnehmen. Der stellvertretende Außenminister der Regierung der nationalen Rettung des Jemen betonte, dass die Operation zur Befreiung des Jemen beginnen werde, wenn keine Einigung mit der saudisch-emiratischen Angreiferkoalition erzielt werde. Seit April 2022 gilt im Jemen auf Initiative der Vereinten Nationen ein humanitärer Waffenstillstand, dessen Frist unter Aufsicht der Vereinten Nationen kürzlich noch einmal verlängert wurde. Seit Beginn des Waffenstillstands hat sich die saudische Seite an keine der Bestimmungen des Waffenstillstands gehalten, wie die Wiedereröffnung jemenitischer Flughäfen und Häfen, und hat ihre Land-, Luft- und Seeangriffe auf den Jemen fortgesetzt. Laut dem Nachrichtensender Al-Mayadeen von Sonntag warnte Hussein al-Azi, der stellvertretende Außenminister der Regierung der nationalen Rettung im Jemen, die saudisch-emiratische Angreiferkoalition, dass der Waffenstillstand möglicherweise nicht verlängert werde. Al-Azi stellte klar, dass es keinen Raum für falsche Verlängerungen des Waffenstillstands mit der saudischen Aggressorkoalition gebe, wenn keine ehrlichen, umfassenden, zuverlässigen und wirksamen Vereinbarungen getroffen würden, die nicht alle humanitären und wirtschaftlichen Dimensionen umfassten. Dieser jemenitische Verantwortungsträger erklärte, dass das genannte Abkommen Öl- und Gaseinnahmen beinhalten sollte, und betonte, dass die Armee und die Volkskomitees die Kämpfe für die Befreiung des Jemen wieder aufnehmen würden, wenn keine Einigung mit der saudischen Aggressorkoalition erzielt werde, und die Befreiungskämpfe würden anhaltend sein, so al-Azi. Er hatte vor einiger Zeit schon hervorgehoben, dass auf der Grundlage des von den Vereinten Nationen vermittelten Waffenstillstands vereinbart gewesen sei, dass es täglich 2 Flüge vom Flughafen Sana'a geben werde. Algerien fordert Wiederherstellung der Position Syriens in der Arabischen Liga als Gründungsmitglied. Der algerische Außenminister Ramtane Lamamra hat die Wiederherstellung der Mitgliedschaft Syriens in der Arabischen Liga als Gründungsmitglied der Regionalorganisation gefordert und betont, dass sein Land die Wiedervereinigung der arabischen Staaten nachdrücklich unterstützt. Algerien wird sich nach Kräften bemühen, den gemeinsamen arabischen Willen zur Bewältigung kollektiver Herausforderungen zu vereinen und zu stärken, sagte Lamamra am Samstag bei einem Treffen arabischer Außenminister in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Er betonte, dass Syrien ein Gründungsmitglied der Arabischen Liga ist und dass Algerien nicht gegen seine Rückkehr zur Organisation und Wiedereinsetzung seines Sitzes ist. Die Arabische Liga suspendierte die Mitgliedschaft Syriens im November 2011 unter Berufung auf ein angebliches Vorgehen von Damaskus gegen Proteste der Opposition. Syrien hat den Schritt als illegal und eine Verletzung der Charta der Organisation angeprangert. Syrien war 1945 eines der 6 Gründungsmitglieder der Arabischen Liga. In den letzten Monaten haben immer mehr Länder und politische Parteien die Aufhebung seines Ausschlusses aus der Arabischen Liga gefordert. Anfang dieses Jahres verurteilte der Generalsekretär des Zentralkomitees der politischen Partei der palästinensischen Fatah die Suspendierung als schädlich für die gesamte arabische Welt, zumal das vom Krieg verwüstete Land Gründungsmitglied der regionalen Organisation ist. Auf einer Pressekonferenz in der syrischen Hauptstadt Damaskus am 10. Januar fügte Jibril Rajoub hinzu, dass Syrien in die Arabische Liga zurückkehren müsse. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 27 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 18 Grad, Mashhad 22 Grad, Isfahan 28 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Muslime, insbesondere die Schiiten in Deutschland, sind derweil Repressionen ausgesetzt. Ihre Moscheen und Vereine werden geschlossen. Darüber sprachen wir in unserem Gespräch mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Eine weitere Frage. Verfügungen werden von jeweiligen Landesinnenminister bzw. Bundesinnenminister ausgesprochen. Haben Sie jemals versucht, ins Gespräch zu kommen mit diesen Funktionären in Deutschland?
Also meine Wenigkeit hätte keine Chance, in das Gespräch mit diesen Leuten zu kommen, weil dazu ist mein Name zu sehr verbrannt hier in Deutschland. Ich gelte als ein Fanatiker, der Imam Khamenei folgt. Und das ist so das größte Verbrechen, das man hier als Schiit machen kann, Imam Khamenei zu folgen. Jeder andere Merger wäre nicht ganz so schlimm, aber es gibt natürlich andere, die das versucht haben. Es gibt Institutionen, die das versucht haben, aber das Perfide ist, diese wurden ja übelst reingelegt. Ich will das Beispiel Bremen nennen. Das Beispiel Bremen war so, dass wenige Wochen vor diesem Verbot haben sie ein Schreiben bekommen, dass das vorherige Ermittlungsverfahren, es gab ja schon mal eine Durchsuchung 2 Jahre zuvor, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt worden sei. In den Gesprächen mit den entsprechenden Innenbehörden hatten sie Signale bekommen, dass man nichts gegen sie in die Hand hat. Und dann kommt plötzlich dieses Verbot völlig unerwartet. Das heißt, es gibt auch keine vernünftige Basis für das Gespräch. Und es gibt ja einige Schura-Verbände in manchen Bundesländern. Bremen war ein solches Bundesland. Es gibt aber auch andere Bundesländer, wo man dann Druck auf die Schiiten macht. Zum Beispiel sagt der Bundesinnenminister dann der Schura, ja, dieser schiitische Verein ist Mitglied in eurer Schura. Ihr seid unser Partner bei einem sogenannten Staatsvertrag, unabhängig davon, ob der schon geschlossen wurde oder nicht. Und diese Schiiten, die müssen sie ausschließen, weil die zum Beispiel Israel nicht anerkennen. Ja, und Innenminister haben im Augenblick zwei sehr wichtige Anliegen beim Gespräch mit den Schura-Verbänden. Und leider sind die Schura-Verbände so schwach, dass sie dann lieber einen eigenen Mitgliedsverein ausschließen, um unbedingt mit dem Innensenator weiter im Gespräch bleiben zu können, als den Islam zu folgen. Und diese zwei Forderungen, die sie haben, ist zum einen, alle Vereine müssen das Existenzrecht Israels akzeptieren, wobei kein einziges Bundesland und auch nicht der Bund selber, kein einziger Innenminister ist bereit, das Existenzrecht Palästinas anzuerkennen. Aber die Muslime sollen Existenzrecht Israels anerkennen. Und das Zweite, das hat sich erst in den letzten wenigen Jahren herauskristallisiert. Die Israel-Geschichte ist ja uralt, aber in den letzten Jahren hat sich jetzt etwas herauskristallisiert, was vielleicht langfristig noch viel gefährlicher wird als die Anerkennung eines Apartheidstaates, nämlich die Muslime sollen dieses LGBT-Ideologie, also das heißt, dass Männer miteinander heiraten dürfen, Frauen miteinander heiraten dürfen und ähnliches, das sollen sie alles akzeptieren. Man hat die katholische Kirche inzwischen so weich, dass sie kaum noch was dagegen sagt. Die Muslime sind die einzigen, die sich noch dagegen wehren. Und das will man auch weichklopfen. Also wir haben hier wirklich eine Zuspitzung der Situation gegen Muslime. Und das betrifft dann am Ende nicht nur die Schiiten, sondern alle Muslime, die nicht gut für dieses Land ist.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Wir haben 56 Verse der Sure Waqi'a näher erläutert und setzen unseren Kurzkommentar bei den Versen 57 bis 62 fort. Diese lauten:
نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
Wir doch haben euch erschaffen. Warum bestätigt ihr es nicht? Was meint ihr denn zu dem, was ihr als Samen ausspritzt? Seid ihr es etwa, die ihn erschaffen und zu einem Menschen werden lasst? Oder sind nicht doch wir die Erschaffer? Wir doch haben unter euch den Tod festgelegt. Und niemand kann uns zuvorkommen, dass wir nicht euresgleichen gegen euch austauschen und euch in einer Welt entstehen lassen, die ihr nicht kennt. Und ihr kennt doch die erste Schöpfung. Warum bedenkt ihr dann nicht die erneute Schöpfung? In den vorherigen Versen war von den Leugnern der Auferstehung von den Toten und dem Jenseits die Rede, und die obige Stelle untermauert die Wahrheit, dass es das Jenseits gibt, und fragt die Zweifler und Leugner: Habt ihr denn nicht die Macht Gottes daran erkannt, dass er euch erschuf? Warum denkt ihr, dass eure erneute Erschaffung nicht möglich sei? Und was ist mit euren Kindern? Habt ihr sie erschaffen? Ihr habt eine Samenzelle in die Gebärmutter gebracht und wusstet nicht, wie sich nach der Befruchtung der Eizelle innerhalb der nachfolgenden 9 Monate das Kind im Uterus entwickeln wird. Ist es euer Werk, wenn die unscheinbare befruchtete Eizelle zu einem vollendeten Menschen wird? Spielt ihr die geringste Rolle dabei? Wie ist es mit dem Tod? Kann irgendeiner von euch seinen Tod verhindern und ihm entrinnen? In Wahrheit verfügt ihr weder über euer Leben noch über euren Tod Macht. Ihr seid nicht aufgrund eurer eigenen Entscheidung auf die Welt gekommen und werdet dem Tod nicht entkommen, wenn es soweit ist. Wie könnt ihr dann daran zweifeln, dass Gott euch erneut erschaffen kann? Wir lernen: Erstens, durch logische Fragen ist es möglich, den Verstand und die Urseele des Gottes- und Jenseitsleugners wachzurütteln, damit er selber nach der Wahrheit sucht und sie anerkennt. Zweitens, es ist die Methode des Korans, klare Argumente gegenüber Zweifeln seiner Gegner vorzulegen. Er benutzt gegenüber Zweifeln weder Beleidigungen oder Erniedrigungen noch Spott. Drittens, Tod und Leben liegen nicht in der Hand des Menschen. Sowohl in der Erschaffung des Menschen als auch in seinem Tod wird die Macht des weisen und mächtigen Herrn und Schöpfers der Welten offenkundig. Viertens, niemand kann dem Tod entkommen, der von Gott festgelegt wurde. Wie alle anderen Erscheinungen hat der Tod einen Sinn und beruht auf göttlicher Weisheit. Wir wenden uns den nächsten Versen der Sure 56 zu. Es sind die Verse 63 bis 67.
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ.
Was meint ihr denn zu dem, was ihr an Saatfeldern bestellt? Seid ihr es etwa, die es wachsen lassen, oder sind nicht doch wir es, die wachsen lassen? Wenn wir wollten, könnten wir es wahrlich zu zermalmtem Zeug machen, und ihr würdet dann dauernd verwundert darüber reden, wir haben wahrlich Schaden erlitten. Nein, vielmehr ist uns alles verwehrt worden. Auch diese Verse führen Beispiele für die Macht Gottes vor Augen. Es sind Beispiele in der Natur, und der Koran stellt die Frage: Seid ihr es, die die Pflanzen aus dem Erdreich hervorgehen lassen, oder ist es Gott, der dies bewirkt? Die Saatkörner, die ihr ausstreut, hat Gott geschaffen, ebenso wie das Wasser, mit dem ihr eure Saatfelder bewässert. Auch das Licht und die Wärme, dank derer die Pflanzen wachsen, hat er erschaffen und nicht ihr. Sind der Boden, das Wasser und Licht und Wärme von euch, oder kommen sie von Gott? Sorgt ihr dafür, dass das Samenkorn in der Erde Wurzeln schlägt und der Spross in ihm aus dem Erdreich hervorkommt und wächst? Ist das euch zu verdanken, die ihr die Saat gestreut habt, oder Gott? Wenn Gott nur einen der Faktoren für das Wachstum der Pflanzen ausfallen lässt, vertrocknen sie. Könnt ihr dann ihr Vertrocknen verhindern? Zwei Dinge können wir uns an dieser Stelle vor Augen führen. Erstens, die gleiche Macht, mit der auf der Welt ein Samenkorn im Erdreich sich entfaltet und zu einer Pflanze ergrünt, kann am jüngsten Tag auch durch Entfaltung eines der verbliebenen Teilchens eines toten Menschen diesem wieder Leben spenden. Zweitens, durch eine Handlung leitet der Mensch eine Schöpfung in die Wege, zum Beispiel, wenn er den Samen in die Gebärmutter gelangen lässt oder wenn er ein Getreidekorn in die Erde legt. Aber es ist nicht der Mensch, der einen Säugling erschaffen hat oder die Pflanzen wachsen ließ. Nur Gott vollbringt dies. Er ist der Schöpfer aller Wesen und Lebewesen. Betrachten wir noch die nächsten Verse 68 bis 74 der Sure Waqi'ah.
أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.
Was meint ihr denn zu dem Wasser, das ihr trinkt? Seid ihr es etwa, die es von den Wolken herabkommen lassen? Oder sind doch nicht wir es, die herabkommen lassen? Wenn wir wollten, könnten wir es auf der Zunge brennend machen, wenn ihr doch dankbar sein würdet. Was meint ihr denn zu dem Feuer, das ihr durch Reiben zündet? Seid ihr es etwa, die den dazu nötigen Baum entstehen lassen, oder sind nicht doch wir es, die entstehen lassen? Wir haben es ja zur Erinnerung an das Höllenfeuer und als Nießbrauch für die Wanderer gemacht. Darum, preise den Namen deines allgewaltigen Herrn. Hier werden die Menschen an weitere Zeichen in der Natur für die göttliche Macht erinnert. Ist es ein Werk der Menschen, dass sich Wolken über dem Meer bilden und der Wind sie auf das Festland treibt? Was könnt ihr Menschen dagegen ausrichten, wenn einige Jahre hintereinander kein Regen fällt? Ihr würdet selber verdursten, und ebenso euer Vieh und eure Bäume und Pflanzen würden eingehen. Was wäre, wenn der Regen kein Süßwasser, sondern so salzig wie das Meereswasser wäre? Was würdet ihr dann tun? Würde es nicht regnen, würde doch auch kein Baum mehr wachsen, der Früchte für euch abwirft oder mit dessen Holz ihr verschiedene Dinge anfertigt oder mit dem ihr ein Feuer anzünden könnt, um euch zu wärmen. Das Feuer, das die Wanderer durch Reiben von Holz entfachen können, spendet ihnen in der Steppe Licht und Wärme. Dies erinnert an die Schöpfungsmacht Gottes. Der Herr lässt aus dem Holz eines Baumes, der doch aus Erde und Wasser hervorgegangen ist, Feuerfunken hervorspringen. Vier Dinge lassen sich verinnerlichen. Erstens, die vier Elemente Wasser, Boden, Wind und Feuer unterliegen alle dem Willen und Befehl Gottes und sie sind ein Mittel für Gotterkenntnis und die Erkenntnis von seiner Macht. Zweitens, wenn der Mensch bedenkt, wie das Wasser entsteht und welche wichtige Rolle es für die Lebewesen spielt und wie die Wolken zustande kommen und durch den Wind ans Festland getrieben werden, damit sie dort abregnen, wird er an Gott erinnert und erwacht in ihm Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer. Drittens. Der Baum entsteht dank Wasser und Erde, und aus seinem Holz entspringt Feuer, welches dem Menschen Wärme spendet. Das sind Zeichen dafür, dass Gott die Macht hat, Erscheinungen hervorzurufen, die einen Gegensatz zueinander bilden. Viertens. Um uns vor jedem Zweifel darüber zu schützen, dass Gott nicht die Macht hätte, die Toten auferstehen zu lassen, sollten wir uns laufend an Gott durch Preisen seiner Einzigartigkeit und Reinheit, Tasbih, erinnern und uns bewusst werden, dass er von jeder Unfähigkeit und Unwissenheit frei ist.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Leichtes Transportflugzeug Simurgh. Eine Veränderung im Bereich Lufttransport der Armee. Weiterhin guten Empfang.
Die Bedeutung und der Stellenwert des Lufttransports für Logistik, Fracht, Personal sowie militärische Unterstützungseinsätze hat sich in den letzten Jahren aufgrund regionaler und globaler Erfahrungen verdoppelt. Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran haben angesichts der Erfahrung des auferlegten Krieges durch den Irak sowie der jüngsten Kriege in Syrien und im Irak die Notwendigkeit verspürt, ein neues Transportflugzeug zu entwickeln, das verschiedene Missionen gut und effizient ausführen kann. Gegenwärtig sind Transportflugzeuge wie die F-27 Fokker seit Jahrzehnten im Einsatz und ihre Erneuerung erscheint notwendig. In dieser Hinsicht hat die Abteilung Luftfahrtindustrie des iranischen Verteidigungsministeriums mit der Konstruktion und dem Bau von leichten Simorgh-Transportflugzeugen einen großen Schritt getan. Das Design und der Bau dieses Flugzeugs haben einen erheblichen Einfluss auf die Deviseneinnahmen, die Kostensenkung, die direkte und indirekte Beschäftigung von Arbeitskräften, die Verwirklichung der Widerstandswirtschaft im Bereich des Verteidigungsministeriums sowie bei der Bündelung der nationalen Kapazitäten für die Produktion strategischer und technologischer Produkte und der technologischen und industriellen Entwicklung gehabt. Die Herstellung dieser Flugzeuge beschleunigt auch den Eintritt der Luftfahrtindustrie des Landes, insbesondere der Streitkräfte, in die Gemeinschaft der Hersteller von schweren und fortschrittlichen Transportflugzeugen. Gleichzeitig ist dieses heimische Produkt ein Symbol für den wissensbasierten Fortschritt Irans. Mit der Entwicklung seiner Produktionslinie sind wir Zeuge der professionellen Leistung des Landes in der Luftfahrtindustrie, bei der Herstellung fortschrittlicher Ausrüstungen sowie der Anfertigung von Produkten mit fortschrittlicher Technologie und letztendlich der Entwicklung der Luftfahrtindustrie des Landes und der wissensbasierten Unternehmen auf internationaler Ebene. Das leichte Transportflugzeug Simorgh, gebaut von der Organisation der Luftfahrtindustrie des Verteidigungsministeriums, wurde am 19. Mai 2022 in Anwesenheit des Verteidigungsministers Brigadegeneral Mohammad Reza Ashtiani, des Vizepräsidenten für Wissenschaft und Technologie, des Leiters der Zivilluftfahrtorganisation, einer Gruppe von Stellvertretern, hochrangigen Kommandeuren und Mitarbeitern der Organisation der Luftfahrtindustrie des iranischen Verteidigungsministeriums im Iran Flugzeugbauunternehmen HESA in Shahinshahr, Isfahan, vorgestellt. Brigadegeneral Ashtiani beschrieb bei dieser Veranstaltung die klimatischen und geografischen Bedingungen Irans und die unvermeidliche Notwendigkeit für das Land, ein Transportflugzeug zu besitzen, und sagte: Im großen islamischen Iran besteht aufgrund der geografischen Lage und der regionalen Ausdehnung immer die Gefahr, mit verschiedenen Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Bränden, Erdbeben und dergleichen konfrontiert zu werden. Daher werden leichte Transportflugzeuge zusammen mit Rettungshubschraubern eine große Hilfe sein, um den Menschen, Behörden sowie staatlichen und militärischen Organisationen zu dienen. Das Simorgh-Transportflugzeug ist das Ergebnis der Neugestaltung und Entwicklung des Flugzeugs der gleichen Generation Iran 140, welches das iranische Modell des in der Ukraine hergestellten Flugzeugs Antonov 140 ist. Dieses Flugzeug wurde in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen der Staats- und Militärapparate sowie unter Berücksichtigung der klimatischen Bedingungen des Landes und gemäß den internationalen Standards und Vorschriften des Verteidigungsministeriums und wissensbasierter Unternehmen entworfen und produziert. In den letzten Jahren wurden alle Boden- und Flugtests der Simorgh-Transportflugzeuge von den Experten der Luftfahrtindustrie des Verteidigungsministeriums durchgeführt, die auch das Antriebssystem überprüft haben. Obwohl das leichte Transportflugzeug Simorgh in seiner Struktur seinen Konkurrenten ähnlich ist, sind das Avionics-System, der Flugzeugantrieb, die neuen Teile und die Manövrierfähigkeit nicht mit ähnlichen Modellen vergleichbar. Das Simorgh-Modell wurde von iranischen Experten gebaut und neu gestaltet und hat die Grundlage und das Wissen für Design und Bau von fortschrittlicheren Flugzeugen geschaffen. Die Besonderheiten der Simorgh-Transportflugzeuge sind ihre Leichtigkeit, angemessenes Frachtvolumen, geeigneter Flugradius, Eignung für die klimatischen Bedingungen Irans, die Fähigkeit, auf kurzen Landebahnen und Landpisten zu landen und zu starten, die Eignung als Luftambulanz sowie die Geschwindigkeit dieses Flugzeugs. Das Design und der Bau von Simorgh-Transportflugzeugen kann angesichts des Umfangs der vorgenommenen Änderungen im Vergleich zum Basismodell als eines der wichtigsten Luftfahrtindustrieprojekte des Landes betrachtet werden, das von iranischen Flugzeugbauunternehmen umgesetzt wurde. Es ist ein Projekt, das neben seinem Hauptbeitrag zur Wissenserweiterung des Landes über die Konstruktion und den Bau eines Transportflugzeugs auch zur Ausbildung einer beträchtlichen Anzahl von Ingenieuren im Bereich der Luft- und Raumfahrt führte. Wie bereits erwähnt, werden in naher Zukunft Flugtests mit Simorgh-Flugzeugen durchgeführt. Tests, welche die Genauigkeit des technischen und analytischen Prozesses dieses Projekts unter Beweis stellen werden. Ein Blick auf die optischen Merkmale von Simorgh-Transportflugzeugen macht deutlich, dass dieses Flugzeug große Unterschiede zu iranischen Passagierflugzeugen aufweist und iranische Ingenieure ein Transportflugzeug mit einem neuen Design entsprechend den Bedürfnissen des Landes gebaut haben. Mit der Enthüllung des Simorgh-Flugzeugs nutzten einige Leute diesen Anlass, um zu bemängeln, dass Simorgh dasselbe sei wie das iranische Antonov-Modell Iran 140, während eine detaillierte Untersuchung dieses Flugzeugs und die veröffentlichten Bilder zeigen, dass die Neugestaltung und Produktion von Simorgh einen komplexen und präzisen Prozess durchlaufen hat, um schließlich zum Endprodukt, einem leichten Transportflugzeug, zu führen. In der Luftfahrtindustrie erfordert das Vornehmen kleinster Änderungen an Flugzeugen hohes technisches Wissen sowie sehr strenge Tests. Dementsprechend wurden Projekte definiert, um dieses Flugzeug als leichtes Transportflugzeug sowie als Seeüberwachungsflugzeug einzusetzen. Das leichte Transportflugzeug Simorgh verfügt über zwei Turboprop-Triebwerke, wodurch es eine Höchstgeschwindigkeit von 530 km pro Stunde erreichen und Entfernungen bis 3900 km zurücklegen kann. Dieses Flugzeug kann mit einer Startbahn mit einer Länge von mindestens 1450 Metern starten und auf einer Landebahn mit einer Länge von mindestens 900 Metern landen und kann bis zu 6 Tonnen Fracht transportieren. Diese Eigenschaften machen Simorgh im Vergleich zu ähnlichen Modellen zu einer guten Option für dessen Einsatz in militärischen und kommerziellen Transportflotten. Ein äußerlicher Vergleich zwischen Iran 140 und Simorgh zeigt Änderungen in der Struktur, insbesondere im hinteren Teil Leitwerk, welche die Hinzufügung einer beweglichen Ladetürrampe und Änderungen beim horizontalen Seitenruder des Flugzeugs umfasst, einschließlich horizontaler Stabilisatoren und beweglicher Steuerflächen, Höhenruder. Der erste Teil, der verändert wurde, ist der hintere Teil des Flugzeugrumpfes. Aufgrund der geplanten Hinzufügung einer beweglichen Ladetürrampe musste dieses Flugzeugteil neu entworfen und hergestellt werden. Dies war die Hauptaufgabe des Konstruktionsbüros der HERSA, kurz von Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company, und erforderte präzise aerodynamische und strukturelle Berechnungen. Dies ohne das Unternehmen Antonov zu tun, zeigt die großartige Leistung der iranischen Ingenieure im Verteidigungsministerium. Andererseits musste aufgrund der Tatsache, dass der hintere Teil des Flugzeugs im Vergleich zu Iran 140 große Änderungen erfahren hat, die Produktion dieses Teils des Rumpfes einschließlich der Befestigungsvorrichtung ebenfalls neu hergestellt werden. We'll be right back. In Anbetracht der Tatsache, dass der hintere Teil des Rumpfes des Seymour-Transportflugzeugs vollständig neu geschaltet und umkonstruiert wurde, mussten infolge dieses neuen Designs auch andere Teile, die mit diesem Teil interagieren, Änderungen unterzogen werden. Einer dieser Teile ist der horizontale Stabilisator des Flugzeugs, welche bei Seymour-Transportflugzeugen im Vergleich zu Iran 140 Flugzeugen erhebliche Unterschiede aufweist, sodass wir bei Iran 140 Flugzeugen eine V-förmige Gestaltung sehen, während dieser Stabilisator bei Seymour-Flugzeugen flach ist. Die Installation einer beweglichen Ladetür oder Rampe zum Ver- und Entladen der Fracht ist ein weiteres Merkmal der Seymour-Transportflugzeuge. Aufgrund einer Ladekapazität, die bis zu 6 Tonnen ausgelegt ist, wurde auch der Innenraum neu gestaltet. Dieses Flugzeug kann nicht nur Standardcontainer transportieren, die zum Transport der Fracht verwendet werden, sondern auch eine Vielzahl von leichten Fahrzeugen. Die Installation von Sitzen für den Transport von Personal und Fallschirmjägern sowie der Einbau einer Trage sind weitere Punkte, die bei der Innenausstattung dieses Flugzeugs berücksichtigt wurden. Ein weiterer Unterschied zwischen Seymour und Iran 140, der auf die Änderung im Heck des Flugzeugs zurückgeht, ist der Einbau von 2 Seitentüren, damit Fallschirmjäger abspringen können, eine der Anforderungen beim Entwurf von Militärflugzeugen. Eine weitere wesentliche Änderung des Seymour gegenüber Iran 140 betrifft eine der wichtigsten Komponenten eines Flugzeugs, nämlich die Flügel. Durch die Änderung des Designs der Flügel von einer Trapezform bei Iran 140 zu einer rechteckigen Form beim Seymour wurde die Fläche der Flügel vergrößert, was auf eine spezielle Neugestaltung und Überarbeitung bei der Konstruktion dieses Flugzeugs hinweist. Obwohl die Vergrößerung der Flügelfläche einen größeren induzierten Luftwiderstand verursacht, hat sie auch Vorteile, einschließlich der Erhöhung der Kapazität der Treibstofftanks des Flugzeugs sowie der Verringerung der erforderlichen Start- und Landebahnlänge. Für das leichte Transportflugzeug Seymour kommen viele Missionen und Anwendungen in Betracht, von denen viele den Projektverlauf in der Zukunft bestimmen werden. Aber im Allgemeinen kann Seymour als eine gute Option für den Einsatz bei den Streitkräften, einschließlich der See- und Landstreitkräfte, angesehen werden. Diese Teilkräfte der iranischen Armee benötigen solche Möglichkeiten, um Truppen und militärische Ausrüstung zwischen Stützpunkten und Einheiten im Land zu transportieren. In Anbetracht der Tatsache, dass in der Vergangenheit die Seepatrouillenversion des Flugzeugs Iran 140 vorgestellt wurde, kann die Kombination aus Patrouillen und Erkundungsmissionen auf See sowie beim Transport als eine der Optionen beim Seymour-Projekt angesehen werden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.